willkommen beim Popkulturfunk.
Ernste Gespräche über lustige Themen.
Und andersrum.
Hallo liebe Menschen, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Popkulturfunks. Diesmal geht's um das Thema Bier. Als das Leben vor circa 4 Milliarden Jahren begann, paddelte selbiges in Form einzelliger Mikroben in der Ursuppe herum, wo es sich von Einfachzucker ernährt und Ethanol plus Kohlendioxid ausgeschieden hat. Das Leben hat also quasi Alkohol gepinkelt. Eindrucksvoll beobachten kann man das Prinzip heute noch bei vielen Gelegenheiten, zum Beispiel bei Spielen der Frankfurter Eintracht rund um das Stadion, wo vorrangig männliches Leben, naja, quasi Bier pinkelt. Ich hoffe, ich verliere jetzt nicht gleich die männliche Hörerschaft in Gänze. Bitte bleibt dran, das wird noch. Spaß beiseite. Alkohol gehört zur Menschheitsgeschichte dazu, aber wann wir gezielt erstmals Alkohol hergestellt haben, ist nicht ganz genau zu sagen. Ziemlich sicher war es Bier. Wein dürfte dort, wo es reichlich Trauben gab, auch früh dabei gewesen sein. Aber weil gerade zur laufenden WM vor allem Bier getrunken wird, reden wir heute darüber. Ich habe für diese Ausgabe einen Hausbesuch gemacht, und zwar bei Faselbräu in Mefelden. Gesprochen habe ich mit einer Hälfte der zwei Menschen hinter dieser Brauerei, nämlich mit Andreas Andi Wulsberger. Von der anderen Hälfte, seiner Frau Charlene nämlich, werden wir im Gespräch auch gleich noch ein bisschen was hören. Und jetzt geht's los. So. Okay. Aufnahme läuft. Wo sind wir? Wer kein Bier hat, hat nichts zu trinken. Schönes Zitat von Rate.
Nietzsche.
Martin Luther. Ja, zu Religion und Bier kommen wir auch noch. Aber zum Einstieg, ein Bier bitte, ist ja so ein bisschen wahrscheinlich das Pendant zu, du gehst irgendwie in so einen fancy Barista-Laden und sagst, ich hätte gerne einen Kaffee. So, passiert das hier? Wahrscheinlich eher nicht, oder?
Doch, tatsächlich. Und da gehen mir tatsächlich wirklich alle Haare auf dem Rücken hoch, weil ein Bier bitte ist so Vereinfachung der Bierkultur. Weil speziell bei uns, wir haben halt 8 verschiedene Sorten am Zapfhahn, manchmal sogar mehr. Und da ist halt die Gegenfrage erstmal, ja, welches denn? Und dann gucken die Leute erstmal hoch, oh ja, da gibt's ja einiges zur Auswahl. Und dann geht mal die Beratung los, würde ich mal sagen. Aber viele Leute sind natürlich schon mit dem Konzept auch bekannt, dass es bei so kleineren Brauereien eher um Vielfalt geht.
Ja, aber es ist ja vielleicht ein bisschen bezeichnend auch für die Bierkultur in Deutschland,
ja,
wo sie so gerade steht, oder?
Ja, also und ich würde fast sagen, dass in Deutschland wir gar keine richtige Bierkultur mehr haben, sondern eher eine Gastwirtschaftskultur oder eine Geselligkeitskultur. Ne? Dass Leute gehen gerne weg, treffen sich mit Leuten, trinken auch gerne ein Bier. Aber was für ein Bier ist denn meistens eher egal oder nebensächlich. Ne? Ob jetzt der Biergarten eine Sorte Bier oder einen Hersteller am Schild hängen hat oder nicht, das ist eigentlich egal. Und da würde ich mal sagen, sind andere Länder Deutschland mittlerweile voraus.
Ja.
Oder wieder voraus.
Ja.
Oder ich weiß gar nicht, überholt. Oder ich weiß gar nicht, wie man es nennen will.
Ja, also kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal dazu, aber bevor wir tiefer einsteigen, müssen wir vielleicht nochmal klären, ihr macht ja Craft Beer. Und mir persönlich war tatsächlich so in der Vorbereitung gar nicht so klar, dass der Unterschied eigentlich gar nicht so irre groß ist. Aber es gibt einen Grund, warum. Erklär das doch einfach mal. So.
Ja, also das Wort Craft Beer oder die Beschreibung Craft Beer ist, glaube ich, in Deutschland ein bisschen missverstanden, weil im Endeffekt Craft Beer heißt auf dem Englischen übersetzt nur handwerklich gebrautes Bier. Die Sache ist, in Deutschland gab es das eigentlich schon immer. Ne? Also wir haben ja viele kleinere Brauereien, auch in regionale Brauereien, wo die Braukultur gehegt und gepflegt wird, auch schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden. Das heißt, dieses Handwerkliche, was jetzt im englischen Bereich, also in der UK oder auch in den USA, wo ja diese Craft-Beer-Entwicklung sich entstanden ist, da gab es das halt nicht. Das heißt, da war ein komplettes Vakuum. Du hattest die großen Hersteller, aber du hattest nicht so eine Braukultur. Und daher kommt eigentlich der Begriff Craft-Beer und die eigentliche Idee ist, dass man mit Craft-Beer die Vielfalt des Bieres wieder zum Markt bringt, dass man quasi den alte Bierstile neu entwickelt, neu interpretiert und dadurch eben auch komplett neue Sachen erfindet.
Jetzt müssen wir natürlich nochmal kurz von vorne anfangen, also nicht ganz in der Historie des Biers, aber in deiner sozusagen.
Es gibt nämlich eine schöne Anekdote, weiß ich, wie du zum Bierbrauen gekommen bist.
Ja, das war eigentlich durch Zufall. Also ich bin mit 18 in die USA ausgewandert und war auch noch mit dem Gedanken gut im Kopf, deutsches Bier ist das beste Bier, und so war es dann auch lange Zeit. Aber ich habe dann auch schnell kennengelernt, auch durch Besuche nach Mexiko und anderen Regionen innerhalb der USA, dass es da sehr, sehr viel Vielfalt gibt, mehr als in Deutschland. Und habe dann auch quasi diese Bierstile, die jetzt in Deutschland unter Craft-Bieren bekannt sind, also die IPAs, die Pale Ales, die Porters, die Stouts, da halt so kennengelernt. Und als ich dann, ja, fast 15 Jahre später, habe ich dann Shah, also meine Frau, kennengelernt in Washington D.C. Und nach einem Jahr oder zwei Jahren zusammen meinte sie, ich bräuchte ein Hobby. Und hat mir zu Weihnachten so ein Braukit gekauft. Einfach so ein, es war einfach nur ein Eimer im Endeffekt und ein paar Zutaten. Weil ich hatte auch ein paar Freunde, die zu Hause gebraut haben, schon, also als Heimbrauer und Hobbybrauer, und habe da zwar mitgemacht, aber nicht aktiv. Ja, und dann habe ich diesen Braukit geschenkt bekommen und habe ihn erstmal 18 Monate stehen gelassen, also nicht ausgepackt. Bis wir dann nach Australien gezogen sind in 2012. Und da wurde ich dann konfrontiert mit einem Biermarkt, der auch eher von Industriebieren geprägt wurde oder war zu dem Zeitpunkt noch, und auch sehr, sehr teuer, ne? Also Alkohol in Australien damals, auch weil der australische Dollar so hoch war, es war erstmal ein Kulturschock. Das ist so ähnlich wie Skandinavien, würde ich mal sagen, heutzutage jetzt für uns. Und dann habe ich diesen Eimer halt im Keller entdeckt, im Haus, und habe gedacht, okay, probieren wir es mal aus. Und ja, eins lief dann zum anderen. Das erste Bier war schon mal trinkbar. Es hat allerdings, weil die Zutaten schon uralt waren und auch auf dem Seeweg nach Australien natürlich ein paar Temperaturen ausgesetzt waren. Das haben wir tatsächlich das Dirty Ale genannt, weil es wirklich so ein bisschen nach Erde geschmeckt hat. Das war jetzt nicht das Beste, aber es war trinkbar. Ja, und dann haben wir halt weitergemacht und im Endeffekt kamen immer mehr Sachen dazu. Also im Braubereich gibt es ja ganz viel Technologie und Spielsachen, die man sich zulegen kann. Und da war halt bei jedem Geburtstag, jedem Weihnachtsgeschenk war irgendwas Neues wieder dabei. Und dann saßen wir...
Das ist so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen.
Ja, so ein bisschen. Und dann saßen wir bei Stone & Wood, das ist so eine kleine Brauerei in Byron Bay in New South Wales, und gucken, schauen uns und ich uns so an und meinst so, es wäre schon cool, so eine kleine Brauerei zu haben. Und so war eigentlich so der erste Gedanke. So kam das.
Ja, lustigerweise, Schal an irgendeiner Stelle erzählt, es gibt ja eine schöne Doku über Faselbräu auch, die ich mir natürlich angeschaut hat. Da erzählt sie an einer Stelle auch, dass das halt immer größer wurde und dass sie dich dann irgendwie auch ein bisschen aus der Küche raushaben wollte. Was ich ja insofern lustig finde, da schließt sich so ein bisschen so eine Klammer, weil früher ja sowohl in Deutschland, glaube ich, oder in England auch Frauen gebraut haben in ihrer Küche.
Genau.
Aber Bier, du musstest aus der Küche raus.
Genau, Bier war tatsächlich Frauensache. Ne? Also wenn man so ins Mittelalter zurückgeht oder noch später, die Männer waren draußen auf dem Feld oder haben gejagt. Also vielleicht bei den Jägersammlern haben sie noch nicht gebraut, aber im Endeffekt, ja, tatsächlich. Es gibt ja auch einige prominente Frauen, von Bingen.
Hildegard
von Bingen, ja. Genau. Sie hat ja auch schon etliche verschiedene Kräuterzutaten und so im Bier mit verbraut. Aber ja, generell war es Frauensache.
Ja, also ich las, speziell in England gab es zum Beispiel die sogenannten Ale-Weiber. Also Ale musste ich dann auch lernen, ist im Prinzip ein Bier ohne Hopfen, also nur Gerste und Wasser.
Jein, vielleicht aber, ursprünglich.
Ja.
Also heutzutage ist auch Hopfen drin, sogar sehr, sehr viel in manchen, also in IPAs vor allen Dingen. Aber generell ist Hopfen als Bierzugabe eher eine modernere Zutat. Also früher hat man viel mit Koriandersamen oder auch mit Gerst und anderen Kräutern gearbeitet. Das hieß dann quasi eine Gruet. Ein Gruet war quasi so die Kräutermischung, die speziell für den von dem Brauer halt oder Brauerin erstellt wurde. Das heißt, es gab damals auch tatsächlich Lizenzen für gewisse Gruet-Mischungen. Also ja, Hopfen kam erst später ins Bier tatsächlich.
Ja, vor allen Dingen hatte Ale einen Nachteil, das war nicht sonderlich haltbar. Und dann, also eigentlich hat man ja für den Hausgebrauch gebraut. Also das war ja nicht irgendwie zum Verkauf gedacht, aber wenn man halt zu viel hatte, dann haben die Ale-Weiber einfach so ein, eine, ich glaube, die haben so einen Zweig vor die Tür gehängt. Dann war klar, okay, hier gibt's Ale, hier ist was übrig. Und dann haben die Nachbarn oder später dann auch Leute, die vom Feld nach Hause kamen, irgendwie haben sich da halt ihr Ale geholt, so. Hm. Und ja, das hat sich erst geändert, als man auch diesen Barbaren in England den Hopfen hier gebracht hat. Dann war es halt haltbar. Das ist jetzt wirklich gefährliches Halbwissen, aber ich.
Ja. Ja, also im Endeffekt, also heutzutage unterscheidet man zwischen verschiedenen Bierstilen hauptsächlich durch die Hefe, die man benutzt. Also Ale ist generell eine obergärige Hefe und Lagerbiere, also das, was man in Deutschland verstärkt kennt als Pilsner und Helles und so, das sind untergärige Hefen, die man da benutzt. Und im Endeffekt gibt es dann auch noch ein paar andere, so aus Skandinavien kommt die Quaikhefe und dann die Weißbierhefe ist auch eine obergärige Hefe zum Beispiel. Aber ja, also Bier war tatsächlich ja ein frisches Produkt. Ist eigentlich heute auch noch, aber natürlich die Großindustrie hat das ziemlich gut hingekriegt, dass man Bier heutzutage lange haltbar machen kann durch Filtern und Pasteurisieren und etliche Industrieprozesse.
Wenn man in Deutschland über Bier spricht, dann ist man ja relativ schnell bei dem Stichwort Reinheitsgebot. Das ist so irgendwie so das Stichwort, glaube ich, also als erstes kommt. Mhm. Ich muss gestehen, ich habe das jetzt einfach auch mal nicht nachgedacht, weil ich rede ja mit einem Profi.
Ja.
Was ist das eigentlich und warum hängen wir daran so?
Ja, also das Reinheitsgebot, es kam aus 1516 und es hatte eigentlich ein paar Gründe, warum das entstanden ist. Einmal war es zum Konsumerschutz, also weil tatsächlich auch Sachen wie Pech und Ruß zum Bier hinzugefügt wurden. Aber es hatte auch den Zweck, dass man Weizen schützte, also vor Verbrauen, dass das Weizen quasi zum Brotbacken geblieben ist und nicht in Bier verschwendet wurde sozusagen. Es wurde dann allerdings später auch geändert, als dann, ich glaube, König in Bayern war das, der den Weizen zum Reinheitsgebot hinzugefügt hat, weil er natürlich seine Biersteuereinnahmen auch im Sommer haben wollte, mit dem man halt auch im Sommer Weizenbiere brauen kann. Die anderen Biere war eher eine Winterangelegenheit. Also ja, es hatte eigentlich so einige Gründe. Ein anderer Grund war, dass Preise tatsächlich vorgeschrieben wurden im Reinheitsgebot. Also da waren tatsächlich auch die Preise festgesetzt. Heutzutage ist das, glaube ich, eher eine romantische Geschichte und es wurde auch im Marketing in Deutschland sehr hoch gepriesen, dieses Reinheitsgebot. Und ich sage das, weil im Endeffekt unser Nachbar als Belgien zum Beispiel hat wahrscheinlich die komplexeste Bierkultur, die ich kenne. Da gibt es kein Reinheitsgebot und da sind die Biere auch tipptopp. Ne? Also es hat jetzt nicht unbedingt was zu tun mit Unreinheiten im Bier heutzutage.
Ja.
Also wir haben jetzt tatsächlich auch Biere dabei oder malzhaltige Getränke oder alkoholische Getränke auf Malzbasis, die wir nicht als Bier in den Markt bringen können, weil zum Beispiel Haferflocken verbraut wurden. Hafer oder Haferflocken sind ungemälztes Getreide, das heißt, es ist nicht reinheitskonform. Das heißt, es sind so wirklich kleine Details, aber es geht hauptsächlich darum, dieses Produkt, was geschützt ist, das ist das Bier und das darf halt nur diese Zutaten haben, um so als Bier in den Markt gebracht zu werden.
Ja, eigentlich ist das doch aber, wenn ich so drüber nachdenke, ist das so ein bisschen eine Verarmung, oder? Also, weil du kannst ja gar nicht experimentieren oder ein Bier irgendwie verbessern oder so.
Ja, die Reinheitsgebot-Verfechter würden jetzt sagen, doch, man kann sehr, sehr viel Vielfalt mit den Basiszutaten machen und das stimmt auch. Ne? Also viele verschiedene Hefensorten, viele verschiedene Hopfensorten. Es gibt ja mittlerweile bestimmt 400 oder 500 plus verschiedene Hopfensorten durch Kreuzung erstanden, wo man die unterschiedlich kombinieren kann, dass man auch Aroma herkriegen kann, wo man eigentlich sich denkt, das kann eigentlich gar nicht alles nur vom Reinheitsgebot-Zutaten kommen. Aber es gibt natürlich auch viele andere Sachen, wo ich jetzt sagen würde, also unser belgisches Witz zum Beispiel ist wirklich basierend auf das belgische Rezept und da sind zum Beispiel Koriandersamen drin oder auch Orangenschalen und das gibt dem Ganzen halt auch wieder einen ganz anderen Charakter. Aber wir machen auch ganz viel mit, wie heißt es auf Deutsch?
Sag's ruhig auf Englisch, dann vielleicht weiß ich's ja am Ende.
Okay, Combined Fermentation, das heißt, also kombinierte Gärung, dass wir jetzt quasi ein Bier erstellen und dann halt frische Himbeeren und Brombeeren im Bier mit vergären. Das ist in dem Sinne kein Biermischgetränk, sondern es ist tatsächlich eine kombinierte Gärung zwischen dem Fructosezucker von der Frucht und eben dem Malzzucker vom Bier.
Ja, ich habe natürlich ein bisschen Recherche betrieben, damit ich hier nicht ganz ahnungslos bin, weil wer mich kennt, weiß, ich trinke sehr wenig Alkohol und wenn, dann tatsächlich kein Bier. Aber ich gestehe, also das Konzept hier oder generell Craft Beer und auch Besuche in den USA haben für mich Bier dann tatsächlich zu einem interessanteren Getränk gemacht, weil es in Deutschland einfach so, ich wüsste nicht, warum ich irgend so einen Hefeweizen trinken sollte von, ich will jetzt gar keine Brauerei hier.
Ja, lieber nicht.
Nennen. Also, ja, weil das ist ja letztlich, für mich ist das so, ist irgendwie langweilig. Vielleicht ist das, bin ich da auch, aber ich habe natürlich dann mal geguckt, so, okay, wie und wann sind eigentlich so Bierbrauereien entstanden? Und man kann sehr weit zurückgehen. Das kann man auf jeden Fall sagen. Also, älteste Nachweise eines Braubetriebs hat man in einer Höhle gefunden im Gebiet der Natufienkultur, das ist heute im heutigen Israel, vor ungefähr 13.000 Jahren. Und was ich besonders lustig fand, als Funfact hier mal eingefügt, ist, dass Griechen und Römer Bier als Getränk der Barbaren verachtet haben. Was tendenziell vielleicht dann gesagt, es war der Weintrinker. Und es, das hat sich dann mir so in dem Weiterlesen auch natürlich auch ein bisschen erschlossen. Also es geht eigentlich bei, wenn man in die Historie guckt, immer so ein bisschen um Bier versus Wein oder Bier und Wein. Und es hängt ein bisschen daran natürlich, wo, also erstens mal muss man ja Weinberge kultivieren. Das ist natürlich aufwendiger und macht es damit sozusagen vielleicht auch teurer. Also jedenfalls hat man...
Ist es aber wirklich aufwendiger?
Weil, also für mich war klang das überzeugend.
Ja, das ja also ich glaube,
als Bier.
Ja, Bier versus Wein, da kann man eigentlich fast den Limes entlang gehen. Ne? Also die Römer hatten da schon einen riesen Einfluss. Aber ich meine, vom Aufwand her muss man sich jetzt auch wieder den Gedanken klar machen, dass man muss ja das Getreide anbauen.
Ja.
Ne? Da ist wieder ein, also von der Landwirtschaft her, dann wird's gemälzt. Das heißt, da ist noch ein Melzeprozess. Dann der Hopfen wird angebaut. Und dann fangen wir erst an mit dem Bierbrauen. Mhm. Und das ist auch wieder ein komplexerer Prozess als jetzt einfach nur, ich sag mal in Anführungsstrichen, gepresster Traubensaft zu vergären mit Hefe.
Ja.
Das ist ja kein Prozess in dem Sinne. Klar, der Anbau der Reben und die Sorten von Reben und das ist ganz knüppelharte Arbeit, keine Frage. Aber ich, also wenn es um Komplexität geht, der Herstellung ist Bier tatsächlich schwieriger zu machen als Wein, würde ich mal sagen.
Also man hat auf jeden Fall in der heutigen Türkei das älteste bekannte Gebäude gefunden, wo man nicht so genau weiß, wofür es eigentlich dient. Das war so eine sehr große Anlage. Man hat rundherum auch keine weiteren Spuren von irgendwie sowas wie Ansiedlung, Ackerbau und Viehzucht gefunden, was ein bisschen irritierend ist. Weil man daraus theoretisch schließen könnte, okay, wenn wir hier Rückstände finden von Bierproduktion, dann bedeutet das, dass Sesshaftigkeit tendenziell vielleicht sogar nachher kam. Erst war das Bier, dann die Sesshaftigkeit. Also man kann natürlich auch nicht sagen, weil es keine weiteren Überlieferungen da gibt oder so. Man weiß nur oder kann nur sehen, dass da offensichtlich Bier hergestellt worden ist und das auch in größeren Mengen. Und dass sich dort sehr viele Leute theoretisch versammeln konnten. Und das finde ich irgendwie ganz spannend.
Also eine Bierhalle.
Eine Bierhalle, ja.
Cool.
Jedes Land hat ja so ein bisschen Vorlieben. Das haben wir ja schon, angerissen so ein bisschen, was Bier oder vielleicht auch Alkohol angeht. Und diese kulturell offenbar auch ziemlich tief verankert. Du hast ja schon erzählt, dass du natürlich Einblicke hast aus mindestens mal USA und Australien. Mhm. Oder vielleicht auch darüber hinaus. Was hast du so für Unterschiede beobachtet?
Ja, also ich würde mal sagen, dass das Bier generell hat schon einen kulturellen Festigkeit in einigen Kulturen. Ne? Also, aber ich würde mal sagen, in den USA ist es halt auch eher neue Weltkultur. Also soweit ich weiß, wurde das hauptsächlich von den Europäern dann auf den nordamerikanischen Kontinent gebracht. Durch Deutsche, Tschechen und andere.
Die klar, die haben natürlich irgendwie so ihre Bierkultur erstmal mitgebracht.
Und auch Innovationen damit eingebracht. Ne? Also wir belächeln ja manchmal so die Amerikaner, die Mais oder auch Reis mit ins Bier mischen. Aber das waren tatsächlich zwei Deutsche, die das gemacht haben, weil im Endeffekt in den USA zu dem Zeitpunkt nicht genug Gerste angebaut wurde. Ne? Anheuser-Busch. Das waren zwei deutsche Brauer, die das quasi in den USA eingeführt haben. Aber ja, ich meine, kulturell gesehen war es einfach auch ein irrsinnig wichtiger Rohstoff oder Nahrungsmittelstoff. Also in Frankreich zum Beispiel gibt es das Konzept von Bier de Garde, aber das gibt es auch in anderen Ländern. Also in Skandinavien habe ich schon erwähnt mit Quaig. wo wirklich die Bauern auch Bier gebraut haben, damit sie ihre Erntehelfer vor Infektionen durch schlechtes Wasser schützen konnten. Das heißt, dieses Bier de Garde, das war wirklich Bier, was geschützt wurde für die Erntezeit, damit die Erntehelfer sicheres Getränk zu sich nehmen konnten. Das ist natürlich, wenn man sich das überlegt, ein super wichtiges Konzept. Ne? Und daher, glaube ich, hat Bier generell auch in manchen Kulturen einen sehr hohen Stellenwert. Oder zumindest mal gehabt. Ne? Ich glaube, mittlerweile ist das so ein bisschen verflacht und glaube, die Komplexität, was ins Bierbrauen reingeht, ist den meisten Leuten gar nicht bewusst.
Ja. Also wir waren jetzt im Winter tatsächlich bei Freunden in den USA und haben da auch in New Jersey eine lokale Brauerei gefunden und die haben eine irrwitzige Anzahl an Bieren da gehabt, teilweise mit Alkohol gehalten. Das dachte du, liebes bisschen. Weil es gibt in Amerika so natürlich auch eine Menge Biere, die einen ganz geringen Alkoholgehalt haben. Bei uns habe ich das Gefühl, ist das eher irgendwie so immer so eine Mitte. Und da war es halt schon sehr, also es gab fast keine Kneipe auch, in die man gegangen ist, die nicht irgendwie wahnsinnig viele Tabs mit unterschiedlichen Bieren hatten. Mhm. Also das war immer ganz, ganz spannend, muss ich sagen. Also,
ja, das ist generell, glaube ich, verstärkt in Deutschland so. Und das in der Historie waren ja viele Kneipen auch direkt verträglich gebunden zu Brauereien. Und das heißt, die waren gar nicht in der Lage, noch irgendwie an Vielfalt zu denken und vielleicht andere Sachen noch mit anzubieten. Aber ja, das ist generell, das ist, was wir jetzt sehen. Also ähnlich, was wir machen hier mit den verschiedenen Zapfhähnen, das kommt tatsächlich mehr und mehr. Dass Leute oder Kneipenbesitzer auch unabhängig bleiben und sich einfach Vielfalt mit ins Sortiment holen. In der UK ist es auch ganz stark. In Holland hat der Markt sich auch gefühlt, also ist richtig explodiert in den letzten Jahren, Skandinavien auch. Und dann in ein paar Gebieten in Frankreich, wo wir jetzt öfters sind, so in die Chamonix-Gegend in den Alpen auch, fahren jetzt im Sommer in die Bretagne, da soll es auch so schon sehr im Vormarsch sein. Das heißt, es wird tatsächlich mehr und mehr und das merkt man in Deutschland auch. Also so in Deutschland war so ein bisschen so der Craft-Beer-Trend vielleicht so Anfang der 2010er Jahre, der dann allerdings relativ schnell verflogen ist, weil ich glaube, da ist, wie gesagt, dieses Missverständnis von was Craft-Beer eigentlich ist und dann auch die Komplexität, mit der an die Materie rangegangen ist, dass man gleich so viele extreme Sachen in den Markt gebracht hat, hat das so ein bisschen den Konsum abgeschreckt, glaube ich. Aber es kommt mittlerweile wieder ein bisschen in Fahrt.
Also Alkohol trinken generell und vor allen Dingen Bier sehen wir jetzt natürlich ja auch wieder. Wir sind mitten in der WM. Das geht eigentlich irgendwie auch nicht ohne Bier trinken ab. Also zumindest, wenn man so Public Viewings hat oder auch vielleicht mit Freunden. Also von daher, Alkohol trinken oder Bier trinken ist schon so ein gemeinschaftliches Erlebnis, oder? Ja. Also die Frage ist ja überhaupt, warum trinken wir Alkohol?
Ja, das ist...
Haben wir da eine einfache Antwort drauf? Wahrscheinlich nicht.
Das ist eine gute Frage. Es ist auf jeden Fall eine kulturelle, verankerte Angewohnheit, würde ich mal sagen, von uns. Also erstmal haben wir natürlich viele historische Hersteller. Das heißt, das ist einmal schon seit Generationen verankert bei uns. Also bei uns in Deutschland speziell, jetzt in der Kultur, aber auch in, sagen wir mal, den weintrinkenden Ländern oder verstärkt weintrinkenden Ländern wie Spanien oder Italien und Frankreich oder auch der Süden von, also wo wir jetzt gerade sind, so im südlichen Bereich von Deutschland. Aber ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist einfach kulturell, da sind wir alle so mit reingewachsen. Und es ist diese Geselligkeit auch, ne? Dieses Miteinander in Ruhe sitzen und das hat natürlich auch so ein Entspannungsgefühl, ne? Also Alkohol hat natürlich für viele Leute einen beruhigenden Effekt. Kann natürlich auch manchmal anders sein, aber generell würde ich schon sagen, das ist eher so Teil der Entspannungskultur.
Also interessanterweise las ich irgendwo, weil du jetzt kurz die Wirkung von Alkohol angesprochen hast, dass die Wirkung über das, was man natürlich jetzt einfach mal so biologisch vielleicht nachweisen kann, aber auch ein bisschen mit einem kulturellen Verständnis davon zusammenhängt. Also natürlich ist oft der Punkt so, Leute werden lauter, vielleicht aggressiv oder so. Aber es gibt tatsächlich auch Kulturen, ich weiß es tatsächlich nicht mehr so genau, aber da wirkt Alkohol offenbar überhaupt nicht so, einfach weil weil das Verständnis anders ist oder man sich nicht so verhält. Also das muss,
ja,
es muss eine weitere Komponente quasi dazu geben.
Ja, das ist tatsächlich ein guter Punkt. Also ich würde mal sagen, in Deutschland, wo eigentlich Jugendliche, zumindest in meiner Generation, ich bin jetzt Gen X, ne, also in meiner Generation wurden wir relativ früh an das Thema Alkohol rangeführt und haben somit auch irgendwie gelernt, damit umzugehen. Und wir haben es auch als Vorbild von unseren Eltern gelernt, wie die mit dem Thema umgehen. Das war mir dann relativ schnell bewusst, dass es nicht in allen Ländern so ist, als ich mit 18 in die USA gezogen bin. Und das war dann auch Grenzgebiet nach Mexiko rüber, das heißt mit 18 rüber, also Drinking Age in den USA ist ja 21.
Ja.
Das heißt, wir sind zum Party machen und zum Trinken zu Fuß über eine Brücke nach Mexiko gegangen. Und da hat man dann halt gesehen, wie die 18-jährigen Amerikaner, die wirklich von zu Hause aus her eigentlich gar nicht in diese Thematik reingeführt wurden, da eigentlich komplett die Kontrolle verlieren. Und da war mir dann schon so bewusst, okay, das ist Alkohol und der Konsum von Alkohol muss gelernt werden, am besten.
Ja.
Also man kann das auch so machen, aber das ist dann, würde man sagen, die harte Schule.
Ja. Ja, lustigerweise, ich kann mich noch erinnern, ich weiß zwar nicht mehr, wie alt ich da war, aber meine Eltern waren sehr mäßige Trinker. Die haben ab und zu mal, mein Vater hat schon ganz gern mal ein Bier getrunken. Die haben auch beide mal ein Glas Wein getrunken, aber das war eher selten. Und es gab auch nicht zu jedem Essen Wein oder Bier oder so irgendwas. Und ich weiß, dass ich irgendwann mal neugierig gefragt habe, ob ich probieren darf. Und dann hat mir, ich weiß nicht mehr, wer von meinen Eltern, das war halt erklärt, also Alkohol ist so eine Sache. Wenn man ein bisschen was davon trinkt, ist okay. Wenn man zu viel davon trinkt, wird man lustig und irgendwann wird man sehr merkwürdig. Oder komisch. Ich weiß die Wortwahl nicht mehr. So, und dann, das hat mich derartig abgeschreckt, dass ich nicht mal mehr probieren wollte. Ja. Ich war sehr lange raus aus dem Thema Alkohol. Ich glaube, ich habe dann wirklich erst so mit 15, 16 ab und zu mal was getrunken. Und wie das bei Teenagern so ist, das geht dann relativ schnell mal schief, weil auch das ist so eine Frage, mit der ich mich dann jetzt in der Vorbereitung nochmal auseinandergesetzt habe. Wenn man anfängt mit Alkohol, trinkt man ja nicht aus Genuss, sondern eigentlich nur für Wirkung. So wie das vielleicht im alten Ägypten war, für die Göttin Hathor oder so. Da komme ich gleich noch dazu.
Okay. Sehr gut.
Ja, oder wie war das bei dir? Also man trinkt nicht mit 15, 16 irgendwo auf einer Party, wenn man denkt, ach, hast du dieses hervorragende Craftbeer vielleicht schon mal probiert? Sondern man haut sich willenlos in die Rübe. Und es geht ja dann relativ schnell, dass es nicht mehr gut ist. Dass man komisch wird, wie meine Eltern gesagt haben.
Ja, da wird man komisch, ja. da hast du recht. Wohl zu meiner Jugend gab es natürlich hier in Deutschland noch kein, also es gab zwar handwerklich gebrautes Bier, aber das war natürlich auch nicht eher so das, was bei mir im Rucksack war damals, ne? Also ich kann noch dazu sagen, bei uns in der Familie oder bei mir in der Familie war es auch so, dass eigentlich gemäßigt getrunken wurde, aber schon regelmäßig und auch manchmal viel. Also mein Opa war zum Beispiel in der Brauerei tätig für 40 Jahre. Mein Großonkel war Braumeister bei Schönramer südlich von München.
Du hast bayerische Wurzeln.
Wir haben immer noch Hopfenbauern in der Familie, wo wir auch viel von unseren Hopfen herkriegen. Das heißt, Bier war immer so ein Thema, ne? Also ich kann mich noch daran erinnern, Urlaub bei Oma und Opa. Und um 16 Uhr kommt mein Opa halt nach Hause mit seinem Overall, ne, den Grünling oder weiß ich, wie man das bezeichnet, ganz den grünen Einteiler halt, ne?
Ja.
Und hat auf jeden Fall schon ein bisschen nach Bier gerochen. Also keine Frage, ne? Und das war eigentlich immer so ein Thema. Aber wie gesagt, weil es eben eigentlich immer präsent war, auch wenn Leute nicht komisch wurden, ne, also betrunken jetzt,
ja,
war das auf jeden Fall normales Umgehen, würde ich mal sagen, mit der Thematik. Ne?
Also es gibt, so habe ich gelesen, in der Historie schon ein paar Kulturen, also vor allen Dingen im alten Ägypten und so weiter, da wurde wirklich exzessives Kampftrinken aus religiösen Gründen betrieben. Ich habe das ja schon erwähnt, im alten Ägypten besorgt man sich für die Göttin Hathor einmal jährlich bis zum Erbrechen. Das war so 3500 vor Christus. Aber getrunken wurde da natürlich auch nicht nur aus religiösen Gründen. Das Bier war nie quasi neben Brot das Grundnahrungsmittel, das hast du ja auch schon kurz angesprochen.
Ja.
Und vor allen Dingen auch ein Zahlungsmittel. Man hat Arbeiter damit bezahlt. Die kleinste im Pharaonenland bisher entdeckte Brauerei hatte eine Produktionskapazität von über 1000 Litern am Tag. Also amtlich, würde ich denken.
Ja. Ne?
Ja. Ja. Also Alkohol und Religion, da sind wir schon im Thema drin. Die westliche Welt hat wohl offenbar nicht so eine Kampftrinktradition. Aus religiösen Gründen jedenfalls nicht. Mhm. Aber schon ab dem 7. Jahrhundert wurde in Klöstern gebraut. Das ist das ist vielleicht heute tendenziell eher noch so Marketing, aber was mich irritiert daran ist, dass wenn man, natürlich wird auch in der Bibel Alkohol erwähnt, aber eher Wein.
Ja, stimmt.
Das passt, irgendwie passt das für mich nicht zusammen.
Ja, das ist so ähnlich wie mit den, wie heißen die Dinger jetzt? In Schwaben gibt's doch diese Nudeln, wo was drin versteckt ist, so Fleisch.
Ravioli?
Nee, das ist in Italien, in Schwaben.
Maultaschen, genau. Ravioli, genau.
Ja, Bier ist also ähnlich wie mit Maultaschen. Vielleicht ist es daher gekommen, weil die Mönche zur Fastenzeit keinen Wein trinken durften.
Stimmt, Bier hat das halt Fasten nicht gebraucht.
Bier, genau. Und das ist ja mit den Maultaschen genauso. Da ist das Fleisch quasi im Teig versteckt. Und dann, ich glaube, die wurden auch von den Klöster von den Mönchen erfunden. Also ich denke mal, das hat damit was zu tun.
Ja, ich meine, Klöster waren natürlich auch wichtige Zentren für Handel und für Wissen und so. Und das muss schon so ab dem 7., 8. Jahrhundert, seitdem wurde Bier in Klöstern gebaut. Aber ja.
Ja, manche Klöster machen es ja immer noch. Bei manchen hast du recht, ist nur ein Marketing-Gimmick, da steht halt noch der Name drauf, aber tatsächlich wird es irgendwo industriell hergestellt. Belgien hat auch eine ganz große Klosterbierkultur, da wo auch immer noch zum Teil, sagen wir mal, in Anführungsstrichen, die weltbesten Biere hergestellt werden. Ne?
Ja.
Mit dem Auto muss man sich vorher anmelden und jeder darf nur eine Kiste kaufen und so weiter. Also da gibt es schon so ein bisschen Hype, der da rumgemacht wird.
Ja. Als nächstes habe ich auf dem Zettel so die Frage, wer eigentlich wann Bier gebraut hat und wo. Wir haben ja schon kurz angesprochen, dass das oft Frauensache war, also zum Beispiel in England, aber auch schon viel früher. Ich habe gelesen, dass zum Beispiel im Lande Sumer, das ist heute der südliche Irak, auch da haben das Frauen gemacht. Da gab es Bier in Tavernen, die gibt es dann ja auch schon. Und aus Aufzeichnungen geht wirklich eindeutig hervor, dass diese Tavernen immer in Frauenhand waren. Auch im mittelalterlichen England, das hatten wir schon.
Da passen wir genau rein, weil die Brauerei gehört auch Schar.
Ja, du bist hier quasi nur angestellt.
Ich bin nur angestellt.
Ja, aber was ich auch ganz spannend fand, war, wir sitzen jetzt hier in eurem Taproom und dass es überhaupt öffentliche Orte zum Trinken gibt, ist tatsächlich auch noch nicht so eine lange Geschichte. Das ist eben auch wohl zum Teil, zumindest in England, so entstanden, dass eben diese Ale-Weiber dann irgendwann Leute auch in ihre Küche gelassen haben und dann war das irgendwann, zack, fertig, Papp. Also ich verkürze das jetzt sehr, aber...
Ja, ich glaube, das gab es in Deutschland auch. Also Einbeck ist ja auch so eine urdeutsche Bierstadt, würde ich mal sagen. Und ich glaube, da habe ich das auch mal irgendwo gehört oder gelesen, ja.
Ja, also wir hatten es auch schon von diesem Thema Hopfen. Damit klappt alles viel besser. Bier ist länger haltbar, kann in größeren Mengen produziert werden. Und das war dann sozusagen so ein Gamechanger auch offenbar überall, dass Bier dann eben auch über größere Distanzen transportiert werden konnte.
Ja, genau. Und da gibt es auch die schöne Geschichte vom India Pale Ale, also dem IPA, was so das Flagship-Bier-Stil ist von der Craft-Bier-Szene. Und die Geschichte dahinter ist, dass während der Kolonialzeit die Briten per Seeweg Indien mit Bier versorgt haben. Und um es für den langen Seeweg haltbar zu machen, haben sie es stärker eingebraut, das heißt höherer Alkoholgehalt und mit mehr Hopfen. Und Hopfen ist halt ein Stoff, der zur Haltbarkeitsstoff.
Ja.
Das heißt jetzt irgendwie anders, aber mir fällt mir nichts anderes ein jetzt. Und die Idee war, dass das Bier dann in Indien verdünnt wird und ausgeschenkt wird. Und irgendwie haben sie das mit dem Verdünnen wohl nicht richtig
vergessen
oder so. Und so ist dann der Bierstil entstanden. Ja. Also sagt man heutzutage so.
Also das heißt, deswegen ist das stärker?
Das ist tatsächlich, ja, das ist India Pale Ale, also 6% aufwärts generell vom Bierstil her.
Alkohol und Macht habe ich noch als Stichwort auf dem Zettel. Das fand ich auch ganz spannend. Das ist natürlich auch was, mit Macht zu tun hat und oft vielleicht auch ganz simpel mit Angeberei, dass man damit angibt, dass man sehr viel trinken kann, ohne betrunken zu werden oder sehr viel verträgt?
Ja, ist mir jetzt persönlich, ja doch, ja, ich weiß nicht, ob das Macht ist, aber mit Angeberei, das kann schon, das kommt schon manchmal vor, ja. Das, oder zumindest in der Jugend war das schon.
Aber ich, also eigentlich ist es natürlich absurd, ne? Wenn du damit angibst, dass du sehr viel verträgst, dann ist das ja, das macht gar keinen Sinn. Das wäre so, als würdest du sagen, wow, ich kann wahnsinnig viel LSD nehmen, ohne zu halluzinieren. Ja, aber das macht auch gar keinen Sinn. Da kannst du ja auch Wasser trinken.
Das ist ein guter
Punkt. Das ist doch der Sinn der Sache.
Das ist ein guter
Punkt. Ich las aber auch die Anekdote von zum Beispiel einem.
Ist auf jeden Fall billiger, wenn man nicht so viel trinken kann.
Eigentlich schon. Also das ist mir aber wirklich diese Skurrilität, ist mir wirklich erst in der Beschäftigung damit aufgegangen. Das ist so.
Ja, das ist
also
auch
macht
noch
keinen
nicht
Sinn,
so
auf, damit anzugeben. Ja. Also es ist teuer und es, also man trinkt ja letztlich. Also ich sag mal so, im Normalfall, wir wollen ja hier nicht zum maßlosen Trinken auffordern oder so. Es geht ja schon darum, dass man das irgendwie maßvoll macht. Dass das mal zu mehr wird, okay, das passiert ja jedem mal, aber es macht eigentlich keinen Sinn, damit einen auf dicke Hose zu machen. Es sei denn, man ist ein Unsympath, wie zum Beispiel Stalin, von dem bekannt ist, dass er Alkohol gerne benutzt hat, um sein ganzes Politbüro irgendwie unter Druck zu setzen, zum Trinken zu nötigen, selbst nicht mitzumachen und dann zu schauen, wie die Leute sich dann blamiert haben. Weil man kann ja nicht ablehnen, dann ist ja auch unhöflich.
Ja, das bei Stalin ablehnen ist wahrscheinlich unhöflich gewesen.
Wäre eine schlechte Idee gewesen.
Eine schlechte Idee.
Ja, aber also das, mir geht es manchmal so, also nicht, dass ich, zum Glück bin ich noch nicht auf Leute wie Stalin getroffen oder so, aber ich manchmal finde ich es tatsächlich ein bisschen anstrengend, wenn man so in Gemeinschaft ist und dann nicht trinken möchte. Und manchmal habe ich dafür einfach exakt keinen Grund, außer ich habe keinen Bock. Das, was hier so an Alkohol gibt, finde ich nicht verlockend. Ich habe keine Lust auf einen absolut teuren Cocktail oder so. Aber wenn man dann nicht sagt, ich fahre, ist so, warum trinkst du denn nichts? Das finde ich manchmal ein bisschen nervig. Dann investier dann.
Ja, das stimmt tatsächlich, ja. Also da ist schon so ein bisschen kultureller Zwang dann da, ne? Und da kann ich halt nur sagen, unsere frisch gepresste Apfelschorle ist auch sehr, sehr lecker.
Ja,
und wir haben ja auch manchmal alkoholfreie Optionen.
Ja.
Also biermäßig auch, ne?
Ja.
Also, aber ja, das, da hast du, glaube ich, schon recht. Das ist schon dieser Gruppenzwang um Thema Alkohol, der ist auf jeden Fall präsent, ja. Das ist auf jeden Fall.
Noch eine lustige Anekdote zum Thema, kurz zurück nochmal Religion und Wein. Ich bin gestoßen auf den nordischen Gott Odin, der tatsächlich nur Wein getrunken hat. Also wirklich nur, der hat auch nicht gegessen. Es ist einfach nur Wein.
Ja.
Man wundert sich nicht, dass sein Name offenbar direkt übersetzt der Rasende bedeutet. Denn wenn man nur Wein trinkt auf leeren Magen, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall vielleicht keine so gute Idee. Aber noch skurriler finde ich ja, dass es für einen nordischen Gott nicht so viel Sinn macht.
Ja, eigentlich nicht, weil das ist ja eher dann Bierland. Ja,
muss ja auch. Aber vielleicht ging es darum, dass es so ein bisschen so ein Statussymbol war, ja. Ja, teures Bier.
Vielleicht.
Lass uns mal ein bisschen über Popkultur reden. Eine gute Überleitung wäre, dass ihr habt auch ab und zu alkoholfreie Optionen.
Mhm.
Ich habe mal so ein bisschen geguckt, was gibt's denn an fiktiven Bieren? Denn das findet ja immer auch in so fiktiven Story-Universen statt.
Ja.
Und zum Beispiel bei Harry Potter gibt es das Butterbier.
Mhm.
Und es ist offensichtlich sehr unbedenklich. Es wird nämlich auf Schulfesten ausgeschenkt. Lediglich Hauselfen, die vertragen das nicht gut. Es gibt eine Hauselfe, Winky, glaube ich, ist die. Die ist alkoholabhängig geworden, Butterbierabhängig geworden und hat sich quasi in ihre Sorgen und Nöte in Butterbier ersoffen. So.
Ja, da gibt es tatsächlich auch eine reale Parallele dazu. In Belgien gab es ein Tafelbier und das war auch ein Niedrigalkoholbier, was auch in den Schulen zum Teil ausgeschenkt wurde. Also in Belgien gab es das so in den 50er, 60er Jahren. Das ist Tafelbier. Hatten wir auch mal eins am Start, aber das war tatsächlich nicht ganz so. Da fragen Leute immer noch danach. Aber ja, im Endeffekt haben wir es mal aus dem Sortiment genommen, weil es hat sich nicht so gut verkauft, aber Leute, also einzelne Leute fragen hin und wieder dazu.
Also Butterbier trinkt man, das aus Harry Potter trinkt man offensichtlich eher warm. Das ist eher sowas malzhaltiges Getränk oder so. Das kann man theoretisch auch nicht alkoholisch machen. Ich habe auf jeden Fall mal ein Rezept rausgesucht und das verlinkt. weil das kann man vielleicht ganz gut noch zu Hause machen, aber vielleicht kann oder will nicht jeder zu Hause noch ein Bier brauen.
Das ist einfacher, als man denkt.
Ja, offensichtlich. Ja. Also
ich habe mal eine Idee gehabt zu einer Fernsehshow, so einer Reality-TV-Show, wo ich mit einer Kamera-Crew dann irgendwo klingel, nur mit Malz und Hopfen und Hefe und dann sagen, wir brauen jetzt bei dir ein Bier. Nur mit den Sachen, die sie zu Hause in der Küche oder weiß ich wo haben.
Ja.
Aber ja, kam bis jetzt noch nicht die Option.
Schauen wir mal, vielleicht
vielleicht durch den Podcast.
Vielleicht wird das Konzept ja noch was. Genau. Also, wenn nicht, YouTube-Format.
Ja, stimmt. Ja.
Popkultur oder fiktive Biere, fällt dir irgendeins ein, was dir aus der Erinnerung so von...
Ja, klar. Simpsons, würde ich mal sagen.
Stimmt.
Duff Guy und Duff Bier. Das ist halt eher auch wieder so, also die Simpsons, die spiegeln ja auch so ein bisschen die Gesellschaft wieder und das ist auf jeden Fall der Teil der Gesellschaft, den man sich so vorstellt, wenn man Industriebier hört, ne? Und
Es gibt ja auch, es gibt ja regelmäßig Kneipenszenen. Das da hängen sie ja alle rum.
Mit Mo, ja, genau. Und die Prank Calls, also mit Bart, sind natürlich auch ganz lustig gewesen immer.
Ja.
Aber ich kenne die tatsächlich alle nur auf Englisch. Das heißt, ich kenne, also auf Deutsch Simpsons, weil ich als kleines Kind auch schon in den USA gewohnt habe, habe ich die Simpsons auf Englisch kennengelernt.
Ja.
Und als ich dann zwischenzeitlich wieder in Deutschland gewohnt hatte, bin ich mit den deutschen Stimmen nicht klargekommen.
Ja, das geht da nicht
ich
mehr.
Das ging halt überhaupt nicht für mich. Das heißt, ich habe die Simpsons wirklich nur auf Englisch im Kopf.
Ja. Apropos auf Englisch, ich fand auch noch das Pisswasser.
Das kannte ich tatsächlich noch gar nicht.
Ich verlinke auch damals, es gibt Werbespots, das ist aus GTA, die ja bekanntlich immer sehr viel auch reales Leben parodiert haben. Oder wenn man da ein Auto, ich sage mal, vorsichtig geliehen hat, so irgendwo herumstand, konnte man ja Radios anmachen, hat verschiedene Radiostationen gehabt. Und da kam immer auch Werbung und die haben sich wirklich viel Mühe gemacht für was ja eigentlich nicht Teil der Story war, aber wahnsinnig gut halt so
Details
dieses
reingebracht, ne?
Eher so viele Details da reinzubringen. Und da gab es Werbespots für dieses Pisswasser. Es schreibt sich auch tatsächlich mit scharfem S und Wasser und wird dann nur Pisswasser ausgesprochen. Es ist aber tatsächlich auch, wenn der Name deutsch klingt, eine Parodie auf Budweiser gewesen. Ist irgendwie ein bisschen naheliegend.
Okay, überlegt. Ja, macht mehr Sinn, ja.
Ja, so, das fand ich aber unglaublich komisch. Also den Werbespot darf man sich eigentlich fast nicht anhören. Es ist wahnsinnig rassistisch, sexistisch und so. Es ist halt eher der GTA, ne?
Ja, also, GTA, ja.
Aber es gibt's immer noch. Es gibt, ich glaube, ich weiß nicht, ob diese Werbespots noch zu hören sind. Das aktuellste Spiel ist ja immer noch nach wie vor GTA 5. Ich weiß gar nicht, GTA 6, glaube ich. Ob das dieses Jahr noch kommt oder ich glaube Ende des Jahres, meine ich. Aber ich habe nicht. Ich werde das auflösen. Ich schaue das nochmal nach. Aber auf jeden Fall im aktuellen neuesten Spiel gibt's dieses Pisswasser immer noch.
Nein,
also man hat immer mal Werbung, wenn man so rumfährt.
Muss ich gut verkaufen.
Ja. Aber deutsches Bier gibt es ebenfalls popkulturelles, das ist aber jetzt wirklich schon ein bisschen weiter zurück, nämlich Birkstoff.
Ja, mit Werner.
Ja.
Ja, ja, das ist ja so meine Generation, ne? Die Werner-Filme kamen raus, als ich so, ja, weiß nicht.
Hau weg den Scheiß.
Hau weg den Scheiß, genau. Schönen Wunsch dazu.
Ja, er wollte das wohl auch selbst rausbringen. Und
ja,
das war dann
ein bisschen. Es gibt ja auch. Also es gibt Birkstoff, ne?
Ja.
Also, aber ich weiß nicht, ob er das selber jetzt rausgemacht hat oder nicht.
Also er wollte das selbst machen, war dann ein bisschen schwierig, glaube ich, mit den Markenrechten. Also da hat er einfach auch natürlich keine Ahnung davon, wie das alles funktioniert. Hat es dann am Ende, glaube ich, über eine Hannoveraner Brauerei rausgebracht. Inzwischen macht es ganz klassisch Flensburger. Das gibt es immer noch.
Okay. Passt ja auch zur Flasche dann.
Ja. Ja. Gibt es ein Popkulturuniversum, wo du sagst, boah, da hätte ich Bock drauf? Keine Ahnung, von Star Wars bis zu, ich weiß nicht was, in Peppa Pig wäre es unpassend. Aber
ja, das wäre tatsächlich unpassend.
eher so ein Butterbier-Bereich.
Ja, eigentlich weniger, aber auch nur, weil ich sage, also wir haben ja, wir lassen so unseren kreativen Willen auch schon seinen Lauf, ne, oder ihren Lauf. Und das heißt, ich weiß nicht, vielleicht so Back to the Future oder sowas in der Richtung.
Ja, was wäre das für ein Bier?
Ja, da könnte ja alles sein.
Ja.
Könnte denn das Hoverboard Pale Ale sein oder, also das ist ja dann alles möglich.
Ja.
Also in der Zukunft und in der Vergangenheit.
ja. Aber vielleicht, man könnte zum Beispiel nächstes Jahr im Mai am Star Wars Tag, könntest du zum Beispiel so ein, keine Ahnung, Todesstern-Malt machen oder ein Endor-Ale?
Ja, natürlich. Also hin und wieder machen wir ein paar lustige Sachen, ja. Also die auch nicht.
Ich weiß halt nicht, ob das markenrechtlich geht. Also vielleicht ist das
ja, da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen. Ja. Also wir haben ja generell versuchen wir schon unsere eigenen Sachen rauszubringen, aber ja, da muss man sicherlich in die vorsichtige Schiene fahren.
Ja.
Aber da sind wir auf der glücklichen Seite, dass wir noch so klein sind, dass da eh nichts zu holen ist. Also.
Wir sagen es Disney nicht, die hören das nicht.
Genau, die
hören es. Es gibt, also ich spiele schon seit ungefähr gefühlt 200 Jahren World of Warcraft und da gibt es das Braufest, ganz zufällig im Oktober.
Hm,
aus markenrechtlichen Gründen heißt das Braufest. Mhm. Und da gibt es dann zum Beispiel so, da gibt es unterschiedliche Quests immer, also keine Ahnung, das Bier des Monats rausfinden oder so. Du musst dann 12 Biersorten testen, kreuz und quer durch die Welt. Da gibt es dann so lustige Sachen wie, ich habe es mir extra rausgesucht, wo steht es denn eigentlich? Das Blubberbock oder das Frühlingsstarkbier.
Das mit Blubberbier hatte ich letztens auch die Idee, als mit Timmy der Wahl. Also, das ist natürlich jetzt ein bisschen makaber,
ja.
Aber.
Ja.
Da kam mir so die Idee mit Blubber.
Ja. Ja, was ich auch ganz spannend finde, dass da die Zwerge vor allen Dingen für die Bierbrauerei zuständig sind. Und auf der Seite der anderen Fraktion sind es die Orks.
Hm.
Also die eher schnöseligen Elfen, die brauen offenbar kein Bier.
Okay, die trinken dann Wein.
Vermutlich. Müsste ich nachgucken, aber ich habe. Auch jetzt im Winter in den USA waren wir in einer Arcade. Ist ja leider eine Kultur, die in Deutschland, einfach, ich möchte mich gar nicht, habe ich in anderen Folgen mich schon drüber echauffiert. Auf jeden Fall waren wir in einer Arcade mit dem schönen Namen Yestercade, weil die meisten Arcades natürlich einfach ältere Modelle sind. Da gab es ein Spiel, das ich gefunden habe, das ist so eine Art mechanisches Arcade-Spiel. Das heißt Ice Cold Beer von einem Hersteller namens Taito. Ich weiß nicht, ob ich die richtig ausspreche. Japanischer Hersteller, die könnte man kennen, weil sie Space Invaders gemacht haben.
Ja.
Und es gibt aber, das ist so ein Automat, das sieht aus, also das wie so ein großes Bierglas quasi, also nicht der ganze Automat, aber das Front sozusagen wie so ein Bierglas und es sind lauter Löcher drin, die so ein bisschen so Bierbubbles darstellen könnten.
Ja.
Und du musst halt, das wird dann ein Loch leuchtet und du hast so eine Stange, auf der eine Kugel buxiert wird und du musst das links und rechts mit zwei Joysticks musst du diese Kugel mit Hilfe der Stange in das erleuchtete Loch buxieren. Ja? So ein richtig nerviges Geduldsspiel. Ja, nach 5 Minuten möchtest du als das Ding eintreten.
Ja.
Ich habe aber mit großer Begeisterung trotzdem ewig herumgefummelt. Und wenn du das geschafft hast, dann wird es resettet und dann leuchtet ein anderes Loch auf. Und es wird halt immer komplizierter.
Hm.
Aber was ich auch witzig fand, war, als ich mal nachgeguckt, was ist denn Taito eigentlich für eine Firma, japanische Firma, aber gegründet wurde die von einem Ukrainer, der Wodka nach Japan importiert hat.
Okay.
Schließt sich der Kreis zum Alkohol wieder.
Naja, klar. Krass.
Ja. Aber ich glaube, dass Ice Cold Beer keine große Karriere gemacht hat im Videospiel-Arcade-Bereich, aber ich fand's lustig. Auch das habe ich mal verlinkt, dass man sich das angucken kann. Weil ich weiß nicht, ich habe es, glaube ich, echt wahnsinnig schlecht beschrieben.
Ja, bin ich mal gespannt.
Ja. Gesucht habe, wie das aussieht und ob es da Videomaterial irgendwo gibt oder so, habe ich auch ein paar Hersteller gefunden, die so alte Ice-Cold-Bier-Automaten noch verkaufen.
Okay.
Also ich finde, das würde sich wahnsinnig gut machen.
Meinst du?
Das wäre mega,
ja,
oder?
Ja, gucken wir mal.
Ja, vielleicht finden wir günstig einen solchen Automaten. wo sind wir denn hier? Untappd. Ein soziales Netzwerk für Bierfans quasi.
Ja.
Da bin ich zum ersten Mal auch hier bei dir im Taproom drauf gestoßen, weil du das ja hier auf so einem Display hast.
Ja.
Da ich gesehen habe, hier checken Leute ein, die irgendwie dieses Bier getrunken haben.
Hm.
Ich kann ja das gar nicht. Erklär doch mal, was das ist, Untappd.
Ja, Untappd ist im Endeffekt eine Bierbewertungs-App und man kann halt durch seine Check-ins sehen, was für Biere und welche Biere man schon gehabt hat. Und dann gibt es natürlich etliche Statistiken, ist auch so ein bisschen Gamification dabei. Man kriegt Badges, wenn man von Bieren aus verschiedenen Ländern oder verschiedene Bierstile getrunken hat. Ich würde mal sagen, für uns Brauer ist das so eine Hassliebe mit Untappd, weil wir natürlich unsere Biere am liebsten objektiv bewertet sehen wollen. Also basierend auf das brauliche Handwerk und nicht pur auf Geschmack. Ne?
Ja.
Und da kommt man manchmal mit Untappd-Nutzern auch vorbei, die halt eine andere Sichtweise haben, ne? Die halt wirklich nur Biere bewerten, mag ich das Bier oder mag ich das nicht?
Mhm.
Ob das jetzt handwerklich gut gebraut ist oder nicht, ist denen egal.
Ja.
Wenn sie es nicht mögen, geben sie es halt 0 oder 0,1 oder was weiß ich was.
Siehst du, habe ich so gar nicht genau drauf geachtet.
Und das tut natürlich uns Brauern schon weh, weil im Endeffekt ist mit dem Bier nichts verkehrt. Aber es gibt natürlich Durchschnittsbewertungen. Und die Durchschnittsbewertung ist natürlich auch für viele, würde man sagen, Kneipen, die vielleicht das Bier ins Sortiment aufnehmen wollen. Wenn der Durchschnitt nicht so hoch ist, dann wird das Bier halt meistens oder oft halt auch nicht. Dann
gucken da Leute drauf in deiner Erfahrung?
Da gucken Leute
also
drauf.
Die gucken, was sie so für Bier.
So, ja.
Krass.
Ja.
Also ich fand es einfach nur lustig, weil ich habe zum Beispiel auch eine ganze Weile so eine App benutzt, die hieß Foursquare, gibt es nicht mehr oder ist dann verkauft worden, aber ich fand das mega lustig. Also wer das nicht mehr so nicht auf dem Schirm hat oder nicht kennt oder so, dann konnte man halt an öffentlichen Orten über eine App einchecken und hat natürlich dann auch so Badges und Achievements bekommen. Man konnte dann, wenn man sehr häufig irgendwo eingecheckt hat, Bürgermeister oder Bürgermeisterin werden. das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das war auch eine Zeit lang sehr erfolgreich, ja, weil man sich dann natürlich mit diesen Badges gebrüstet hat. Und I'm on a boat war dann irgendwie was irgendwie witzig. Das hat einfach Spaß gemacht.
Ja.
Und dann haben die das verkauft, umbenannt und so umgestrickt, dass man es einfach in die Tonne treten konnte. This is why we can't have nice things.
Ja.
Weil immer irgendjemand kommt, der dann damit Geld machen will und naja.
Ja, mit Untappd sehen wir auch schon jetzt so ein paar Sachen. Also die haben es jetzt auch tatsächlich schon erweitert. Also das kann man nicht nur Bier einchecken, sondern auch eine Cola oder halt Wein oder Whisky oder Gin oder weiß ich was. Also,
wo kommt es überhaupt her? Ich hab's
ist aus den USA.
USA.
Ja, ja und das kam halt. Ja, also wir benutzen es, also ich bin Privatnutzer wahrscheinlich schon seit 5 oder 6 Jahren und dann irgendwann haben wir uns dann überlegt, halt auch das Untappd for Business zu nehmen, also weil wir halt ein digitales Menü auch erstellen können und dann viel mehr Optionen haben, auch mit den Kunden zu kommunizieren. Ne? Also, das heißt, daher, also auf der einen Seite, klar, wir mögen es, weil im Endeffekt hat man diesen Kundenkontakt. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer noch Kundenkontakt übers Internet, in manchen Fällen sehr unpersönlich, in manchen Fällen unfair, missverstanden und solche Sachen.
Ja.
Aber im Großen und Ganzen, also wir sehen eher die Vorteile als die Nachteile, weil eben wir auch in der Nähe vom Frankfurter Flughafen sind und internationale Reisende manchmal halt einfach nur auf der Untappd-App gucken, wo ist eine Brauerei.
Ja.
Und da sind wir natürlich dann relativ nah und die kommen dann halt mit einem Taxi oder Uber, kommen den halt dann her.
Ja.
Das heißt, wir gewinnen schon Kunden, die wir sonst halt nicht gewinnen würden.
Ja, ist schwer zu sagen natürlich, wie groß das in Deutschland ist. Ich würde denken, tendenziell eher nischig.
Unser Geschäftspartner sagt uns, im Rhein-Main-Gebiet sind ungefähr 30.000 bis 40.000 Nutzer.
Ja.
Also es
ja. Naja, gut, aber wie gesagt, mit der Nähe zum Flughafen und mit einer gewissen Prominenz vielleicht von dem Netzwerk in den USA oder so, macht das natürlich schon Sinn zu gucken, so sich dafür interessiert. Feste.
Oh ja, wir lieben Feste.
Ja. Also ich meine, das bekannteste Bierfest, brauchen wir nicht drüber reden, weltweit ist wahrscheinlich das Oktoberfest.
Ich dachte, das Maifest von uns.
Das Oktoberbierfest.
Oktoberfest, ja. Wir dürfen es ja auch nicht Oktoberfest nennen.
Nee. überhaupt war mir nicht so, also ich muss gestehen, ich war noch nie auf dem Oktoberfest. Ich habe auch überhaupt kein großes Interesse dahin zu fahren, weil ich inzwischen auch das Gefühl habe, klar, das ist international natürlich ein Ding, ne? Dass wenn du in den USA gehst, dann ist man schnell, dann haben die schnell irgendwie so diese Bavarian Tradition Sachen im Kopf.
Ja, für die Amerikaner ist ja ganz Deutschland Bavaria.
Also ja, so, ja, genau.
Das gibt eigentlich nichts anderes.
Ja, das ist wahrscheinlich auch nicht nur für Amerikaner so, sondern vielleicht auch für Menschen aus Japan oder sonst wie. Also das Oktoberfest ist einfach natürlich so ein Ding. Aber wie viele solche Sachen ist das dann einfach, wird es dann auch schwierig, weil letztes Jahr bin ich im Oktober, glaube ich, nach Berlin oder so mit dem Zug gefahren und habe dann ekelhaft früh irgendwie um 5 oder um 6 mit so einem Sprinter-Dings. Und dann habe ich wirklich Leute gesehen, die aufgebrezelt wie sonst was offensichtlich in den Zug nach München aufs Oktoberfest gestiegen sind. Also das gab's zu meiner Zeit, jetzt klinge ich schon, weiß ja, wie es ist. Also das hat schon einen krassen Appeal auch so für...
Es hat angezogen. Auf jeden Fall.
Für ganz viel mehr Leute als, also bei uns früher als, keine Ahnung, so mit Anfang 20 oder so, glaube ich, wäre niemand auf die Idee gekommen, also jedenfalls nicht sehr viele irgendwie, dass man da so einen Trip hinmacht oder so. Aber jetzt ist es schon so eine sehr, es ist sehr stark Event, hat schon sehr stark Event-Charakter bekommen.
Ja, auch das mit der Tracht, ne? Das ist auch so eine Geschichte. Also ich bin da, also.
Du darfst es ja, du bist ja wenigstens aus Bayern nicht.
Ja, aber ich bin in Norddeutschland aufgewachsen, ne? Also meine Familie kommt zwar aus Bayern, aber ich bin also in Norddeutschland zur Schule gegangen und alles. Und wir sind auch einmal mit 17, oder ich, ja, genau, sind wir auch, also aus Niedersachsen zum Oktoberfest gefahren, also drei Kumpels und ich. Und also von der Truppe hätte sich niemand eine Lederhose angezogen. Nee. Niemals. Nee. Und auch auf der Wiesn ging halt damals auch nur die wirklich Locals mit Tracht. Ja. Ne? Und heutzutage ist es schon so, wenn du nicht, also das gehen eigentlich alle mit Tracht.
Ja.
Mit irgendwas. Und das hat sich halt schon ganz schön geändert.
Ja.
Stimmt.
Ja. Und es, was es früher irgendwie auch nicht gab, weil ich weiß nicht, ob das noch so ein Ding ist oder so, aber dass man mit so Bierbikes irgendwie durch Großstädte gurkt. Also einfach auch das ein Trend, den ich, also.
Ja, habe ich nicht letztens hier in Frankfurt auch eins gesehen.
Dann lieber der Appleboy Express.
Ja, der macht Spaß, ja. Das stimmt. Den haben wir auch schon ein paar Mal.
Ja. Aber also, als ich in der Vorbereitung, meistens gucke ich auch mal so, gibt es vielleicht irgendwie eine interessante Doku oder so, die so inspiriert, was man, worüber man so plaudern kann. Und so richtig gute Sachen habe ich eigentlich nicht gefunden. Also jedenfalls nicht so auf den üblichen Streaming-Plattformen, aber ich stolperte dann über Bier Royale. Das ist ein TV-Zweiteiler, den ich glaube ursprünglich vom ZDF. Und das ist tatsächlich ganz unterhaltsam, aber es geht nicht so wirklich um Bier eigentlich. Das ist, ist natürlich auch eine Anspielung auf diese alte Serie Kir Royal, über so eine Bierdynastie, wo dann der alte Patriarch stirbt und dann geht das Hauen und Stechen los, modernisieren wir oder nicht, wer macht was und so. Aber da ist mir zumindest aufgefallen, das war mir vorher halt nicht so bewusst, die wollen dann auch unbedingt aufs Oktoberfest, beziehungsweise sie verlieren, glaube ich, den Deal mit dem Oktoberfest. Da darf gar nicht jeder hin. Es ist voll, das ist, wer darf denn sein Bier auf dem Oktoberfest verkaufen? Woran hängt das eigentlich? Das kannst du mir am besten erklären.
Ja, also die kompletten Details weiß ich nicht, aber es gibt auf jeden Fall eine Liste von Sachen, die gegeben sein müssen. Also es muss eine Münchner Brauerei sein, die wirklich auch in dem Stadtgebiet München ist. Ich weiß nicht, ob es eine Pflicht ist, aber sie sollten, glaube ich, auch ihren eigenen Brunnen haben in München. Und solche Sachen halt, ne? Und es gibt jetzt auch eine relativ neue, moderne Brauerei, die, würde ich mal sagen, von der Bierüberzeugung her ähnlich geprägt ist wie wir. Die versucht jetzt gerade aufs Oktoberfest zu kommen. Und die haben eigentlich, soweit ich weiß, auf dem Papier alles so erledigt, was sein müsste, das Giesinger. Und die haben jetzt tatsächlich auch eine Petition gestartet mit Unterschriftensammlung und was ich was, dass sie da endlich mal auf die Wiesen dürfen zu den Großen.
Also das ist offensichtlich ein Zirkel, der seit Dekaden immer der gleiche ist. Gut,
ich würde sagen seit 150 Jahren oder seit Anfang an, ich weiß es nicht. Aber
es gibt natürlich auch noch andere große Bierfeste in Deutschland, ich will die jetzt gar nicht alle durchhecheln. Du hast schon gesagt, aus rechtlichen Gründen kann hier nicht jeder seinen Oktoberfest machen, aber es gibt ja auch das Frankfurter Oktoberfest.
Ja.
Der muss man, aber du kannst.
Das haben die bestimmt irgendwie abgeklärt.
Ja.
Aber ich weiß noch, dass, ich glaube, Dubai oder Abu Dhabi wollte man Oktoberfest machen und das Oktoberfest nennen und da gab es rechtliche Schritte. Also,
interessant.
Ich weiß nicht, also ich habe da selber, wie gesagt, wir sind, glaube ich, auch viel zu klein. Also unser Okto-Bierfest, das heißt ja hauptsächlich Okto von der Zahl 8.
Ja.
Weil wir mindestens 8 verschiedene Biere am Zapfahren haben, so wie eigentlich jedes Wochenende auch. Also bei uns ist eigentlich jedes Wochenende Oktoberfest. Also deswegen haben wir von Anfang an gesagt, also wir nennen es nicht Oktoberfest, Oktoberfest, wir nennen es also ein bisschen anders. Spielerei halt.
Ja.
Aber ja.
Aber das Frankfurter Oktoberfest ist tatsächlich in den letzten Jahren ziemlich groß geworden. Ist mir zumindest aufgefallen. Auch da habe ich mich standhaft geweigert, bisher dahin zu gehen. Weil, also selbst da gehen die Leute mit Dirndl hin, wo ich denke, so, Entschuldigung, wo sind wir denn hier? Das ist ja nah dran, in der Offenbach, in der Kneipe, irgendwie in einer Apfelweinkneipe einen Süßgespritzen zu bestellen. Wenn du als Frankfurter. Naja.
Ja. Ja, aber ich meine,
wahrscheinlich habe ich mir viele Feinde gemacht.
Ja, also ich war da tatsächlich auch einmal. Damals, ich weiß nicht, wie es jetzt noch ist, aber damals war im Zelt, wurde im Zelt halt noch geraucht und das ging, geht halt mit meinem Asthma nicht. Mhm. Das heißt, das war dann das einzige Mal, dass ich da war. Aber es wird auf jeden Fall gut angenommen und es freut mich für die.
Ja, um Himmels Willen, wenn irgendjemand da draußen auf das Frankfurter Oktoberfest im Dirndl oder der Lederhosen gehen will, natürlich tut das. Das ist ja völlig.
Ich würde mal sagen, unser Bier ist besser, aber gut. Geschmack ist, kann man sich drüber streiten. Oder eben auch nicht.
Also, ich habe mir das jetzt lange aufgespart und ich habe auch lange überlegt, ob ich da noch überhaupt fragen soll. Aber ich finde, wenn wir über Bier, aka über Alkohol sprechen, dann steht ja schon ein Elefant im Raum. Ne? Das ist das Thema Alkoholismus. Mhm. Ich weiß gar nicht, ich habe mir gar nicht mal eine konkrete Frage dazu notiert, aber ich finde, ich wollte es zumindest irgendwie thematisieren. So,
ja.
Ich meine, bei dir kriechen ja jetzt hoffentlich nicht jedes Wochenende Leute auf allen Vieren raus. Möglicherweise würdest du auch einschreiten. Aber ich meine, es ist halt auch tatsächlich noch gar nicht so lang so, dass die WHO gesagt hat, also es gibt halt einfach keinen unbedenklichen Alkoholgenuss. Mhm. Muss einem einfach klar sein, dass es ein Zellgift ist und dass man sich vielleicht ein klein wenig, das heißt nicht, dass es gibt auch andere Dinge, die nicht sehr gesundheitsfördernd sind, die man trotzdem machen darf. Ja. Aber zumindest, ja, sollte man da vielleicht, weiß nicht, wie deine Haltung dazu ist, ob dich damit überhaupt auseinandersetzt.
Ja, ich glaube, damit muss man sich auseinandersetzen, weil wenn man eine Brauerei hat und betreibt und Bier selber herstellt, ist es natürlich auch eine Art Berufsrisiko, ne?
Ja.
Ganz klar. Und im Endeffekt sind wir halt der Meinung, dass Bier ein Genussmittel ist und Genuss in Maßen. Ja, also wir produzieren ja auch solche Bierstile, die man eigentlich auch die meisten, würde ich immer sagen, das ist immer ganz lustig, weil Leute probieren, sagen wir mal, unser Dark Moon, das ist ein 10%iges Lakritz-Stout, verkaufen wir meistens auch nur in kleinen Gläsern.
Mhm.
Das, außer ich weiß, das ist halt wirklich ein Fan und der würde dann halt auch zwei kleine bestellen, dann gebe ich ihm halt auch ein großes. Aber der Alkoholgehalt ist gar nicht so das Ding, aber der Kommentar ist immer so, ja, schmeckt ganz lecker, aber das könnte ich nicht den ganzen Abend trinken.
Mhm.
Und das ist genau der Punkt. Sonst du ja auch gar nicht. Also wir gehen nicht davon aus, dass jeder unserer Bierstile, die hier jetzt im Ausschank sind, dass das so diese typische, so ich trinke mir jetzt oder ich bestelle mir ein Bier bitte und dann noch ein Bier bitte und noch ein Bier bitte. Das ist eher so eine Geschmacksreise.
Ja.
Und im Endeffekt gehen wir davon gar nicht aus, dass Leute wirklich den ganzen Abend das gleiche Bier oder die Starkbiere trinken.
Ja. Ja gut, ich denke mal, dass auch generell hier nicht so eine Klientel hinkommt, dann würdest du, man geht ja eigentlich in so eine kleine örtliche Brauerei oder so einen Craft-Bier-Betrieb oder so, weil man Dinge ausprobieren will, so ähnlich.
Ja, genau.
So und nicht unbedingt, weil, also, dann würde man sich ein Sixpack kaufen und auf die nächste Bar setzen, wahrscheinlich.
Ja.
Also, so, ja, aber wie gesagt, irgendwie hatte ich ein blödes Gefühl, das nicht zumindest mal zu thematisieren, weil ich will jetzt hier ja auch nicht. Also Alkohol gehört zur Menschheitsgeschichte zu, das haben wir ja jetzt auch verschiedentlich schon besprochen. Aber es hat natürlich auch immer mal ein bisschen Probleme gemacht und das tut es ja auch immer noch.
Ja, klar. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, also wir sind da auch, es ist auf jeden Fall in unserem Bewusstsein mit drin.
Ja.
Und speziell halt auch für mich selber persönlich. Ne? Also ich baue mir auch regelmäßig Pausen ein, wo ich halt mal nichts trinke.
Ja.
Immer dienstags. Nee, Quatsch. Aber das ist immer Dienstag, das kam so wegen den Dry January.
Ja.
Weil ich fand's halt, oder Januar ist für viele Brauereien ein schwieriger Monat, weil halt wirklich tatsächlich weniger getrunken wird, ne?
Guck da, ja.
Aber, und dann habe ich halt schon scherzhaft gemacht, ich mache jetzt Dry Tuesdays das ganze Jahr über, das sind dann halt 52 Tage, das ist viel mehr als Dry January. Das war so ein Scherz. Aber ja, also im Endeffekt baue ich selber auch Pausen ein.
Ja.
Keine Frage.
Nichts getrunken haben, jedenfalls die Schotten in Boston, habe jetzt die Tage gelesen, da war einfach nichts mehr da an Bier. Alles leer getrunken.
Ja, ich glaube, das war das 2006 bei der Europameisterschaft nicht auch so, wo die Schotten waren, war dann...
Das habe ich nicht mehr auf dem Schirm, aber ich habe es jetzt wirklich einfach gerade gelesen, dass beim ersten Spiel der Schotten so leicht verzweifelte Barbesitzer innen irgendwie... Es ist nichts mehr da. Wir wissen nicht, wo wir noch Bier herkriegen sollen für die Schotten.
Ja, aber in Boston gibt's ja so viele Brauereien, also dass die da keinen Nachschub kriegen können.
Ja, aber stell dir vor, man kann doch den Schotten nicht so ein Bud Light anbieten.
Nee, die haben ja, also Boston Brewing Company, Harpoon, da ist Trillium ist da, also da gibt's schon sehr, sehr, sehr viele gute Brauereien, die auch ziemlich viel produzieren. Also das Boston trocken ist, geht eigentlich gar nicht, auch wenn die Schotten kommen.
Ja gut, die WM geht noch eine Weile, schauen wir mal, was noch passiert. Ja. Am Ende bitte ich ja die Gäste immer, eine Empfehlung auszusprechen zum Thema. Das kann wirklich alles Mögliche sein. Es kann eine Haltung sein, die du dir wünschst von Menschen. Es kann aber auch ganz banal etwas sein, das du empfiehlst, von Doku bis Musik oder einen fantastischen Song, den du gerade erst gehört hast.
Fantastische Songs. Wir haben tatsächlich zwei Faselboy-Songs. Fasel Up und It's the Most Wonderful Time for a Beer. Beide von Jorik geschrieben, hier aus Müllerfelden. Großer Fan von uns und musikalisch talentiert, würde ich mal sagen. Also die würde ich auf jeden Fall mal anhören. Aber generell würde ich sagen, wenn ihr das nächste Mal im Urlaub seid, auch im Ausland, findet mal eine kleine Brauerei. Ob ihr jetzt in Italien, Frankreich, USA, Kanada oder Australien oder weiß ich wo seid, oder auch in Asien oder Skandinavien, googelt einfach mal oder benutzt Untappd und findet eine kleine Brauerei und besucht die und guckt euch mal an, was es da für Bierstile gibt.
Ja, das würde ich sofort unterschreiben, weil es ist besteht eine gute Chance, dass man da nette Leute trifft, weil auch da kann ich nochmal Bezug nehmen auf die Brauerei, bei der wir in New Jersey waren, die kleine. Das war zusammen mit einem Café der einzige Laden in diesem Ort, in dem man Hunde mitbringen durfte. Weil das ist ja in den USA so ein Thema, ne? Die dürfen ja eigentlich nirgendwo in Restaurants mit rein. Also das ist eher ungewöhnlich. Und da, wenn man da in den Taproom reinkam, da standen über gemütliche Couches und es waren halt überall Leute mit Hunden. Das fand ich super sympathisch. Also
ja, und das zeigt halt auch wieder, dass so eine kleine Brauerei mehr als nur Bier ist. Ne? Ja. Es geht ja wirklich um die Kommune, die sich quasi um diese Brauerei entwickelt. Und das sehen wir hier auch oft. Also ne, wenn ich jetzt eine einzelne Person irgendwo in der Ecke sehe oder die vielleicht 1-2 Bier trinkt und meistens auf ihr Handy starrt, es dauert vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten und irgendjemand spricht diese Person an und auf einmal sind die komplett integriert. Also wir haben Leute hier schon gehabt, die dann zum Beispiel, das war das Verrückteste überhaupt. Da war jemand hier von der NASA und der hat dann die Kamera.
Von der NASA?
Ja, die hat dann die Kamera, der war in Darmstadt bei dem Partikelbeschleuniger.
Ja.
Und die haben da die neue Mondkamera getestet.
Ja.
Und die hat er im Auto gehabt, die hat er mir hier reingerufen. Ja, also es kam dann einfach so aus der Diskussion. Richtig. Also ich habe ihm die Brauerei gezeigt und er meinte so, oh, you showed me your work, I'll show you mine. Und dann war natürlich Gesprächsthema im ganzen Ausstandsraum nur noch diese Kamera. Und
ja, das glaube ich.
Die nächste Raumfahrt. Also so solche Sachen. Also man lernt einfach die Locals kennen.
Ja.
Ganz klar. Wir haben auch Locals, also die regelmäßig kommen, die gar nicht Locals sind. Also da ist einer, ist ein Kanadier, der wohnt in Kanada, ist aber oft in Asien beruflich. Der ist bestimmt 4 oder 5 Mal im Jahr hier und der kennt auch jeden.
Der fliegt über Frankfurt dann und kommt dann hier vorbei.
Hat immer hier in Leora, hat sie ein Hotel hier im Ort auch immer das gleiche Hotel. Und der kommt dann und sagt Hallo zu allen und dann in 3 Monaten sehen wir ihn dann wieder.
Ja.
Also man kann tatsächlich auch Locals sein, ohne dass man Local ist in so Brauereien. Das ist echt cool.
Ich möchte mit 2 Empfehlungen hinten raus noch schließen. Und zwar, das eine ist ein Buch, das heißt Eine kurze Geschichte der Trunkenheit von einem Briten namens Mark Forsyth. Das werde ich auch verlinken. Das ist wirklich wahnsinnig unterhaltsam. Vielleicht ist nicht immer er erzählt es so humorvoll, dass ich manchmal nicht sicher bin, ob er für den Gag nicht die Faktenlage ein klein bisschen unpräzise darstellt. Ist erstmal vorsichtig. Aber es ist wirklich super unterhaltsam. Die Basisfakten stimmen natürlich schon. Ne? Das würde ich empfehlen. Und das andere ist ein Song, den ich empfehlen würde. Den verlinke ich, findet ihr auch in den Shownotes verlinkt. Von Audio 88 und Yassin. Der Song heißt Betrunkene Männer.
Okay, nicht durstige Männer.
Nein, Betrunkene Männer. Das ist also die haben jetzt gerade ein neues Album rausgebracht. Ich bin sonst eigentlich tatsächlich nicht unbedingt ich bin absolut kein Genre-Kenner, was Deutschrap angeht. Und auch nicht unbedingt meine Musik. Aber ich finde das wirklich ganz großartig, was die 2 Jungs machen. Die haben gerade ein neues Album rausgebracht. Und Betrunkene Männer setzt sich humorvoll und aber auch schon mit ein paar harten Worten mit der Tatsache kritisch auseinander, wie sich Männer unter Umständen verhalten, die betrunken sind. Aber das ist eine Art und Weise, wie ich finde, man das Thema gut tackeln kann. Also das ist ein wirklich guter Song.
Okay.
Das wäre mal
empfehlen. Schauen wir mal an. Oder hör ich mal an.
Ja. Okay, dann sage ich an der Stelle vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein durfte.
Ja, gerne.
Falls es ein bisschen rauscht im Hintergrund, dann liegt es daran, dass wir hier natürlich zwischen Geräten sitzen.
Ja, hier wird tatsächlich gearbeitet.
Ja. Ja. Gut, dann drücke ich an der Stelle mal auf Stopp. So, liebe Menschen, da bin ich nochmal mit dem üblichen Schlusskommentar. Ein paar Anmerkungen und Ergänzungen habe ich. Erstens, GTA 6 erscheint tatsächlich 2026, also dieses Jahr. Jedenfalls Stand jetzt. Und zwar im November, also pünktlich zum Weihnachtsgeschäft, wenn wir wieder alle schön drinnen sind. Zweitens, falls ihr euch wundert, dass Andis Frau Charlene nicht zu hören war, die war schlicht nicht da. Sie kommt aber in der angesprochenen Doku über Faselbräu ausführlich zu Wort. Den Link findet ihr in den Shownotes. Genauso findet ihr da natürlich die wichtigsten anderen Quellen, Empfehlungen und Themen verlinkt. Und weil wir das Thema Alkoholprobleme angesprochen haben, solltet ihr Rat und Hilfe suchen, habe ich euch auch dafür einiges verlinkt. Und jetzt sage ich, was ich an dieser Stelle immer sage, ich hoffe, euch hat auch diese Folge wieder gut unterhalten, informiert und inspiriert. Bis bald!
Achtung, Outtakes.
Ich habe für diese Ausgabe einen Hausbesuch gemacht und zwar bei Faselbräu in Mörfelden. Gesprochen habe ich mit dem Chief of Beer. Ich weiß gar nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber ich frage jetzt einfach nicht mehr nach. Vielleicht sollte ich nachfragen. Naja, ist auch egal. Also, Andreas Andi Wohlsberger hat in Mörfelden eine Brauerei zusammen mit seiner Frau Char. Auch das ist doof, das machen wir nochmal. Ich habe für diese Ausgabe einen Hausbesuch gemacht. Das müssen wir wohl schneiden. Was? Ich habe für diese Ausgabe einen Hausgesuch. Nein. Ach Gott.